Heizen müssen wir gerade nicht und das ist ganz schön. Aber die nächste Heizperiode kommt bestimmt und warm duschen wollen wir bis dahin sowieso. Wärme brauchen wir also jeden Tag. Noch speist sie sich meist aus Gas oder Öl. Doch bis 2045 soll das vorbei sein. Klimaneutrale Wärme für Berlin heißt das politische Ziel. Damit kommt ein Problem auf. Erneuerbare Wärmequellen wie Solar schwanken, können nicht unbedingt liefern, wenn es gerade nötig wäre. Wärmespeicher müssen das ausgleichen. Sie nehmen Energie auf, wenn zu viel da ist, und geben sie ab bei Bedarf. Wirtschaftsreporterin Tabea Schoser war unterwegs in Berlin auf der Suche nach den Wärmespeichern der Zukunft.
Diese beiden Klappen sind die Eingänge. Dann hat man hier so 70 cm mal 1,20 m Einstiegsöffnung, mit der man dann runterklettern kann. Später nur mit einem Neoprenanzug, weil man dann direkt im Wasser steht.
Noch ist kein Wasser drin. Über eine Leiter geht es etwa 4 Meter nach unten. Dann stehen wir im Eisspeicher.
Wir laufen jetzt mal in den Speicher hinein, dass wir ein Gefühl kriegen, über welche Dimensionen wir reden. Ich habe hier extra Partybeleuchtung angemacht, damit man auch was sehen kann. Ja.
Über uns ein moderner Bürokomplex, das Dockyard im Osthafen. Die ersten Mieter sind schon drin, der Boden vor dem Gebäude wird aber noch verlegt. Hier in einem ehemaligen Transporttunnel unter dem Gelände ist der Eisspeicher. Der soll bald das komplette Gebäude mit Wärme und Kälte versorgen, aus regenerativen Quellen.
So, wir sind jetzt am Ende.
In etwa 4 Wochen soll der 100 Meter lange Tunnel geflutet werden.
Bis 50 Zentimeter unter der Decke ist dann hier komplett Wasser.
Ein komisches Gefühl.
Wir sind jetzt unter Grundwasserspiegel. Also insofern, wenn wir jetzt hier ein Loch in die Wand bohren würden, würden wir jetzt auch schon im Nassen stehen und würde sich das hier langsam füllen. Ja, also.
An der Wand hängen tausende schwarze Kunststoffplatten, verbunden mit Plastikrohren. Es sieht aus wie ein riesiges Wandregal, in dem sich Eis bilden soll. Michael Viernickel vom Planungsbüro E-Zeit Ingenieure zeigt auf eine dieser sogenannten Wärmetauscherplatten.
Und da wird sich im Laufe des Wärmeentzugs, den wir im Winter ja machen, hier erst vorne an dem Sammelrohr Eis bilden und das wird dann kegelförmig nach hinten durchwachsen.
Okay, wie funktioniert jetzt dieser Eisspeicher? Dafür springen wir an einen anderen Ort, in die Energiezentrale.
Hier läuft alles zusammen, was an Energie oder Wärme im Gebäude generiert und verbraucht wird.
Ein Kellerraum. Im Hintergrund suchen Pumpen, an den Wänden hängen Rohre.
Das sind alles die Verbindungsrohre zwischen den einzelnen Speichern und den Wärmepumpen und den Wärmetauschern, die hier installiert sind. Wir gehen jetzt gleich mal hier rum. Da hinten an der Seite sieht man die Zugänge zum Eisspeicher. Das sind 8 Rohre.
Hier kommt das Wasser aus dem Eisspeicher an und wird im Sommer erhitzt. Womit?
Komplette Sonnenenergie. Ja, also das Gebäude hat ja eine sehr, sehr große Fensterfläche. Ist ja nach Süden zur Spree hin, nach Süden fast komplett verglast. Da kommen ja fast 1,5 Megawatt Leistung im Sommer, im Hochsommer als Wärmeleistung im Gebäude an.
Also wenn sich im Sommer die voll verglasten Büros richtig aufheizen, dann wird diese Raumwärme in den Speicher geleitet. Der Raum kühlt ab, das Wasser im Speicher erwärmt sich.
Der wird dann quasi auf Temperatur gebracht, 20 Grad. Und dann im Herbst kann diese Wärme rausgezogen werden. Man kühlt diesen Eisspeicher, also der dann erst noch ein Wasserspeicher ist, immer weiter aus, bis er an den Gefrierpunkt kommt. Und dann setzen die Platten dann Eis an und dann kühlen wir die ganzen 100 Meter langen Tunnel im Prinzip durch, bis es ein großer Eiszapfen wird, kann man sich vielleicht vorstellen.
Im Frühling dient das Eis im Tunnel dann zur Kühlung. Die Wärme wird aus dem Eis gezogen, es schmilzt und der Zyklus beginnt von vorne. Der Eisspeicher kann also heizen und kühlen. Zurück im Tunnel. Dieser Moment, wenn das flüssige Wasser zu festem Eis wird, der ist entscheidend. Denn dann passiert quasi ein Zaubertrick.
Wenn wir Wasser immer weiter abkühlen, ist irgendwann ein Punkt erreicht, wo sich dann an den Wärmetauscherflächen Kristalle bilden. Und wenn die miteinander zusammenwachsen, dann haben wir einen festen Eisblock. Und dann können wir immer weiter Wärme rausziehen, bis das richtig durchgefroren ist. Und das entspricht einer Laufzeit oder einer Energiemenge, die wir rausziehen, als wenn wir das um 80 Grad nochmal abkühlen. Ja.
Also anders ausgedrückt, wenn 0 Grad kaltes Wasser zu 0 Grad kaltem Eis gefriert, dann wird so viel Energie freigesetzt, wie man benötigen würde, um dieselbe Menge Wasser von 0 Grad auf 80 Grad zu erhitzen. Und diese Energie kann genutzt werden. Die nennt man Kristallisationsenthalpie. Deswegen kann ein Eisspeicher viel Energie auf verhältnismäßig kleinem Raum speichern.
So, jetzt sind wir wieder am Tageslicht.
Oben angekommen stelle ich Michael Viernickel noch die alles entscheidende Frage. Sind Eisspeicher also die Lösung für die Wärmewende in Berlin?
Definitiv nicht. Der Eisspeicher wird nicht die Lösung für die Wärmewende in Berlin oder irgendwo auf der Welt sein. Weil der Aufwand von den Kosten und auch nachher im Betrieb von den energetischen Aufwendungen nachteilig ist gegenüber anderen Technologien, die wir auch zur Verfügung haben.
Also zu teuer. Und?
Die Platzverhältnisse, haben Sie gerade hier gesehen, sind in unseren dicht bebauten Arealen einfach zu eng. Dafür haben wir keinen Platz. Diese Speicherung erfordert große Volumina, selbst mit dem Eisspeicher, der ja schon viel kleiner ist als ein reiner Wasserspeicher. Aber ist im Prinzip in Charlottenburg, Wilmersdorf, Schöneberg, Mitte einfach nicht vorstellbar.
Hätte es nicht schon den Tunnel unter dem Gebäude gegeben, dann wäre hier am Dockyard vermutlich auch kein Eisspeicher gebaut worden. Es ist Zeit, noch eine Expertin dazu zu holen.
Mein Name ist Marie-Claire Gehring und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Rainer-Lemoine-Institut.
Sie ist Ingenieurin und hat mit einem Team im Auftrag der Berliner Senatsverwaltung für Verkehr und Klimaschutz ein Jahr lang zu Wärmespeichern für Berlin geforscht.
Berlin soll ja bis 2045 klimaneutral werden und weil eben der Wärmesektor noch fast die Hälfte der CO2-Emissionen ausmacht, ist es besonders wichtig, dort Lösungen zur Dekarbonisierung zu finden. Und ein wichtiger Bestandteil davon sind Wärmespeicher.
Und für Wärmespeicher gibt es noch viel Potenzial.
Aus der Literatur gibt es für Berlin eine theoretisch benötigte Wärmespeicherkapazität von 25 Millionen Kubikmetern für eine regenerative Energieversorgung. Zur Einordnung, das entspricht ungefähr der Grundfläche des Tempelhofer Fels bei einer Höhe von 8 Metern.
Um den Bedarf zu decken, braucht es verschiedene Speicher. Grundsätzlich gibt es zwei Arten. Die erste ist
Langzeitspeicherung oder saisonale Speicherung. Und ein typisches Beispiel ist viel überschüssige Wärme im Sommer, die wir dann zwischenspeichern können und im Winter nutzbar machen können.
Also wie beim Eisspeicher.
Es gibt aber auch kurzzeitige Speicherung. Da überbrücken Wärmespeicher nur wenige Stunden bis hin zu einigen Tagen.
Und so einen schaue ich mir als nächstes an. Dafür geht es einmal quer durch Berlin nach Spandau. Am Heizkraftwerk Reuter West treffe ich Volker Briegert von BEW, Berliner Energie und Wärme.
Die Gebäude, was man hier sieht, das sind die alten Kohleanlagen, die ja, spätestens 2030 außer Betrieb sind.
Aber ich bin nicht hier, um mir die Kohlekraftwerke anzuschauen. Und etwas weiter hinten sieht man ihn dann.
Das ist der Speicher. 46 Meter hoch und auf 40,5 Meter ist der Wasserstand.
Wir stehen vor einem riesigen runden Turm, einem der größten Wärmespeicher Deutschlands.
Unsere überdimensionale Thermoskanne.
Wie lange braucht man da hoch?
Tja, das liegt jetzt bei Ihnen. Sie wollten da hochklettern, wir können auch einen Aufzug nehmen zum Kesselhaus.
Nee, ich stehe dazu.
Okay.
Er schließt das Tor vor dem Speicher auf.
43 Meter Durchmesser hat er und ja, ist jetzt halt voll mit Fernwärmewasser.
Bevor wir hochgehen, zeigt Volker Briegert, welche Temperaturen das Wasser im Speicher gerade hat. Es gibt eine kalte und eine warme Schicht.
Jetzt hat er gerade, das ist ja ein Ausdruck von aktuell, hat er also hier bis auf 25 Meter kaltes Wasser und der Rest ist warmes Wasser. Das bleibt da oben auch warm und vermischt sich nur ganz geringfügig hier in so einem kleinen engen Bereich.
Wieder ein physikalischer Trick. Heißes Wasser ist leichter und bleibt oben. Kaltes Wasser ist dichter und bleibt unten. Braucht BEW die Wärme aus dem Speicher, dann drücken sie unten kaltes Wasser nach und oben fließt warmes Wasser ab.
Und wenn wir den Behälter komplett voll haben, haben wir diese 260 MW. Damit rechnen wir netto, die wir also tatsächlich auch ausspeichern können.
So, aber jetzt geht es hoch auf den Speicher, außen über die Freitreppe.
Das sind hier übrigens die Temperaturmessstellen, die hier alle 2 Meter installiert sind, um zu sehen, wo sich diese Wärmetrennschicht befindet. Also wie voll oder wie leer.
Wie hoch sind wir jetzt
der
auf?
Der Behälter ist 32,5. Also haben wir nur noch 10 Meter bis oben. Ja.
Jetzt stehen wir auf dem Wärmespeicher.
Genau.
Der Speicher ist mit einer festen Plane kuppelförmig abgedeckt.
Das ist die Wärmedämmung, ja. Und darf man, wo die Gummis sind, darf man betreten.
Darauf rumzulaufen fühlt sich ein bisschen an wie auf einer Hüpfburg. Wir stehen jetzt am höchsten Punkt.
Die Aussicht über Berlin ist immer wieder beeindruckend.
Von hier sieht man die weißen Kuppeln der ehemaligen Abhöranlage auf dem Teufelsberg. Unter uns viel Wasser.
Wir sind 56.000 Kubikmeter gefüllt.
Das sind etwa 22 olympische 50-Meter-Schwimmbecken, falls man sich das jetzt besser vorstellen kann. Jetzt erstmal zurück auf den Boden. Volker Briegert erklärt, wofür BEW den Speicher braucht.
Die Wärme fällt bei der Stromproduktion leider ja immer an. Das ist die Nebeneffekt. Wenn ich dann überschüssige Wärme noch habe aus der Kohleanlage, die ich nicht mehr ins Fernwärmenetz kriege, die ich dann sozusagen verschenken würde, die kann ich dann in den Speicher fahren.
Die gespeicherte Wärme kann dann ausgleichen, wenn der Bedarf besonders hoch ist. Zum Beispiel morgens, wenn alle vor der Arbeit warm duschen wollen. Und es gibt eine weitere Funktion.
Und die anderen Möglichkeiten sind eben, dass wir zum Beispiel auf dem Stromnetz extreme Überschüsse haben. Also das bedeutet, so wie wir das jetzt erleben, eben Solarwärme, Wind und Sonne gleichzeitig, der Strompreis geht gen Null und wir nehmen den Strom aus dem Netz mit den Elektrokesseln, heizen das Wasser auf und schicken es auf den Speicher, damit wir das Stromnetz entlasten.
Der Behälterspeicher kann dann in wenigen Stunden auf den Wärmebedarf reagieren. Er hat also vor allem zwei Funktionen: überschüssige Wärme kurzfristig speichern und das Stromnetz entlasten. Und von diesen Speichern braucht es in Berlin mehr, erklärt Marie-Claire Gehring vom Rainer-Lehmann-Institut.
Da kamen wir nämlich zum Ergebnis, dass eine Verdoppelung bis Verdreifachung der derzeitigen Wärmespeicherkapazität für Kurzzeitwärmespeicher sinnvoll wäre. Das heißt, dass die heutige Wärmekapazität von Kurzzeitwärmespeichern verdoppelt oder verdreifacht werden könnte.
In den Speicher in Reuter-West fließt im Moment auch Wärme aus fossilen Quellen, zum Beispiel Kohle. Aber auch für den Umstieg auf rein erneuerbare Quellen ist die Technologie entscheidend. Denn Erneuerbare lassen sich schlecht steuern.
Und das bedeutet, dass mehr Wärme geliefert wird aus erneuerbaren Energien, beispielsweise aus Solarthermie, welche aber nicht abgenommen werden kann. Und da ist es wichtig, die zwischenzuspeichern, um Wärme nicht verloren gehen zu lassen.
Der Behälterspeicher ist aber nicht geeignet, um überschüssige Wärme vom Sommer in den Winter zu bringen. Technisch könnte er das, aber er ist zu klein. Deswegen kommt noch eine andere Technologie ins Spiel.
In Berlin fokussieren wir uns überwiegend auf platzsparende Lösungen. Das liegt einfach daran, weil Berlin nicht so viel Fläche zu bieten hat. Und daher stehen dort besonders unterirdische Wärmespeicher im Vordergrund, wie auch der Aquifer-Wärmespeicher. Der speichert Wärme in hydraulisch abgeschlossenen Grundwasserschichten. Und das findet dann in ab etwa 20 Meter Tiefe bis hin zu einigen 1000 Meter Tiefen statt. Und es handelt sich dann auch um einen saisonalen Wärmespeicher.
Und so ein Aquiferspeicher baut im Moment BTB in Berlin-Adlershof. Auf dem Gelände des Heizkraftwerkes im Gewerbegebiet.
Also wir können gerne weiter. Achso,
wir sind schon da. Weil, wie gesagt, man sieht nicht so viel.
Stefanie Dedenje von BTB bleibt vor einem Zaun stehen. Dahinter am Boden eine abgedeckte Öffnung. Etwa so groß wie ein Gullideckel.
Ja, das ist immer ganz spannend, wenn Besucher da sind. Dass wir eigentlich, also wenn wir es schaffen, wirklich 30.000 Megawattstunden zu speichern, dann ist das Deutschlands größter Wärmespeicher. Und tatsächlich sieht man nicht sehr viel davon. Und das ist aber genau das, weshalb wir es tun.
Das, was wir im Moment sehen, ist nur eine Erkundungsbohrung. Der Speicher ist ein Forschungsprojekt zusammen mit dem Helmholtz-Zentrum für Geoforschung. 2023 hat das hier geschaut, ob es tief unter der Erde eine geeignete Schicht zum Speichern gibt.
Und glücklicherweise haben wir das hier. In dem Bereich zwischen 350 und 400 Meter wurden solche Sandschichten, solche Aquifere gefunden.
Wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht irgendwie eine Höhle? Oder?
Nee, es ist genau keine Höhle, sondern es ist wirklich ein Sandstein, also so wie ein fester Stein, der aber Wasser enthält. Also in den Poren zwischen den Sandkörnern befindet sich Wasser.
Und das soll genutzt werden. Für den Speicher braucht es dann zwei Bohrungen.
Eine wird hier auf dem Heizkraftwerksgelände sein, am südlichen Ende, und eine weitere wird in der Umgebung sein, sodass die beiden Bohrungen genügend Abstand haben voneinander, dass die sich thermisch nicht beeinflussen.
Denn das eine ist die warme Bohrung und das andere die kalte.
Für so einen Speicher fördert man das Wasser im Sommer aus der kalten Bohren raus, erwärmt es über Wärmetauscher und injiziert es in eine warme Bohrung, in eine zweite Bohrung.
Und da wird das warme Wasser gespeichert, bis es im Winter aus der warmen Bohrung wieder hochgepumpt wird und die Wärme entzogen wird. Ende 2027 soll der Speicher in Betrieb gehen. Auch bei diesen Langzeitspeichern ist Bedarf in Berlin, zeigt die Studie des Rainer-Lehmann-Instituts.
Bei Langzeitwärmespeicherung haben wir eine Spanne identifiziert von 44 bis 440 Gigawattstunden. Und zum Vergleich, der derzeit geplante Aquifer-Wärmespeicher, der soll 30 Gigawattstunden zwischenspeichern können.
Der Speicher in Adlershof könnte da also schon einen guten Teil von ausmachen. Aber es fehlen trotzdem noch Kapazitäten. Warum gibt es noch nicht genug Speicher in Berlin?
Bei den Hemmnissen gibt es unterschiedliche Faktoren. Zum einen ist es die Flächenverfügbarkeit. Berlin hat wenig Flächen und die es gibt, unterliegen vielen Nutzungskonkurrenzen. Also beispielsweise auch für den Ausbau von erneuerbaren Energien. Und es bestehen noch einige rechtliche Unklarheiten in Genehmigungsvoraussetzungen in einigen Bereichen.
Das Flächenproblem gibt es beim Aquiferspeicher zwar nicht.
Dort haben wir aber fehlende Informationen zu tiefer Geothermie und damit verbunden auch ein Fündigkeitsrisiko. Das bedeutet, je tiefer ein Aquifer, desto größer auch die Unsicherheit, was eigentlich vorzufinden ist. Außerdem steigen auch die Bohrkosten, je tiefer der Aquifer.
Wärmespeicher sind teuer. Bei einem Punkt sind sich aber alle einig. Es braucht am Ende einen Mix aus Wärmespeichertechnologien, je nachdem, wo sie eingesetzt werden.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.